Pals Geschichte. Sagenhaftes und Legendäres. Heute ist bei mir im Pals Geschichte Podcast Dr. Michael Werner zu Gast. Er hat ein Enthüllungsbuch zum Thema Elbetritsche angekündigt. Seit einigen Wochen macht er bereits die ganze Pfalz heckewelsch mit Ankündigungen wie: Was haben Elbetritsche mit Jesus von Nazareth, Hildegard von Bingen, Loriot oder dem Pumuckl zu tun? Das Buch ist mit einer Warnung versehen, denn es wird unsere Vorstellungswelt von dem, was Elbetritsche sind, komplett auf den Kopf stellen. Was genau er herausgefunden hat, dem möchte ich heute im Gespräch mit ihm auf den Grund gehen. Michael, schön, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Jetzt auch noch vorweg eine kurze Ankündigung für alle, die regelmäßig den Pals-Geschichte-Podcast hören, heute in Hochdeutsch, weil dieses Thema doch sehr relevant ist und auch über die Pfalz hinaus interessant. Deswegen, damit auch alle Auswärtigen gut verstehen und mitkommen, auf Hochdeutsch. Michael, du bist Linguist. Das verbinde ich auf den ersten Blick nicht unbedingt mit Sagen und Legenden. Wie bist du dazu gekommen, über Elbetritsche zu forschen?
Also eigentlich hatte ich es nie vorgehabt, über Elbetritsche irgendwas zu machen. Ich habe geforscht über den Dialekt der Pennsylvanisch-Deutschen in den USA und bin dort seit 1993 regelmäßig unterwegs, also über 30 Jahre, und habe in der ersten Zeit ganz, ganz viele Gespräche, Interviews gemacht. Und nachdem ich dann fertig war mit meiner Dissertation, war ich in Kontakt gewesen mit ganz vielen Autoren, die Mundartliteratur geschrieben haben, und weil die sich beklagt haben, dass sie keine Möglichkeit haben zu publizieren, habe ich die Zeitung Hive Vitrive gegründet. Und daraus sind ja ganz viele weitere Aktivitäten auch entstanden. Und ich war also praktisch jetzt 30 Jahre lang in einem kontinuierlichen Austausch gewesen mit einer ganzen Reihe von Menschen, die einfach sich literarisch oder auch volkskundlich engagieren für ihre Heimat, für den Dialekt ihrer Region. In Pennsylvania war alle 2 Jahre für einige Wochen drüben gewesen, insgesamt jetzt 15 oder 16 Mal, glaube ich, in den letzten 30 Jahren. Und habe immer, also ganz, ganz viele Interviews geführt und die auch entsprechend dokumentiert, um die Sprache zu dokumentieren. Und mich hat eigentlich gar nicht so groß interessiert, was sie so erzählt haben, die Menschen, sondern als Linguist geht es immer darum, immer zu nicken, ruhig zu sein, leise zu nicken und sozusagen den Redefluss nicht zu stoppen,
so wie
einfach
ich jetzt.
damit es weitergeht, ne? Weil ich ja die sprachlichen Phänomene einfach analysieren will. Und da stört es, wenn zu viel hin und her ist mit Nachfragen und aber im Laufe der Zeit kamen doch so viele Geschichten zusammen von, also alle möglichen Geschichten, die ich aus meiner Jugend auch kannte, Figuren meiner Jugend. War von einem Butzemann die Rede, den kenne ich als Biber-Butzemann, war von einem Bucklig-Männlein die Rede, das kenne ich, da war von Kobolden und Zwergen im Garten und allem möglichen die Rede. Und ich dachte, ja, das ist ja irgendwie interessant. Und habe aber auch gemerkt, dass diese ganzen Figuren ganz, ganz anders konnotieren als bei uns. Bei uns ist ja alles so in einem, soll ich sagen, ein Kindersetting, ne? Kinderlieder, Kinderspiele. Und da drüben schwebte immer so was im Raum, was unheimlich gruselig ist bei jeder dieser Figuren. Und das habe ich eigentlich dann zur Kenntnis genommen, aber auch nicht weiter beachtet. Und irgendwann hatte ich so 18, 20, 25 von diesen Figuren zusammen. Die waren aber alle irgendwie unverbunden in meinem Kopf. Und dann hat mir einer was erzählt von einem Brauch, an Fasnachtsdienstags in den Wald zu gehen, vorher Kekse zu backen in der Form von Hirschgeweihen und diese Hirschgeweihkekse im Wald abzulegen als Opfergabe für den Buschmops oder den Waldmops, damit man ein gutes Jagdjahr hat und dass auch ein fruchtbares Jahr kommen soll. Und das war der Schlüssel. Also wenn man sozusagen dieses Muster, dieses kulturelle Muster betrachtet, und auf einmal haben alle anderen Dinge, die ich gesehen habe, da angedockt. Ja? Und das ist wahrscheinlich auch das allerälteste aller kulturellen Muster, die ich drüben gefunden habe, weil es geht darum, letztlich ein Bittopfer oder ein zu tun für eine gute Jagd und gleichzeitig ein Sühneopfer für die Tiere, die man im Laufe dieses Jahres töten und aus dem
Okay.
Wald nehmen wird. Und wenn man dem nachspürt, dann ist man also hart an der Kante zwischen an der Zeit der neolithischen Revolution, also wo aus den Jägern und Sammlern eben Bauern und Viehhirten geworden sind. Aber dieses Muster geht meines Erachtens zurück in die Zeit der Jäger und Sammler. Also wo praktisch man versucht hat, sich ja, den Bushmops, das ist der Herr der Tiere letztlich, das ist eine
Okay.
ganz andere Welt, in die wir da eintauchen, eine animistische Welt, wo alles miteinander verbunden ist und alles eine Seele hat, auch die Bäume eine Seele haben. Uns begegnet das heute noch in Fantasy-Filmen, auch Reste davon. Und in diese Welt tauchen wir ein und da stellen wir fest, es gibt offensichtlich Bitt- und Sühne-Rituale. Und die verändern sich dann in der neolithischen Revolution mit der Sesshaftwerdung drüben in Pennsylvania wunderbar zu beobachten, dass es die Relikte davon noch gibt. Und dann macht es klack, 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 klack. Und man hatte dann am Ende so ein Geflecht von Mustern. Und auf einmal tauchte die Elvedretsch mal wieder auf und die fügte sich wunderbar da ein. Und es war relativ klar gewesen, relativ schnell in dem Kontext, was sie dann auch ist.
Okay, das heißt, du hast in Pennsylvania Elvedritschen gefunden.
Genau, die
In
Menschen haben davon erzählt, ne? Und
von
die Elvedretsche Jagd ist auch ganz ähnlich wie bei uns,
gibt's auch. Okay.
mit Sack und Laterne und so, nur ohne Uiuiui und ohne Pfälzerwein.
Ich habe ja vor kurzem mich mit der Tritriologie in meinem Impulsgeschichte-Podcast beschäftigt. Und dort bin ich auf meiner Recherche auf die Entstehungsgeschichte von Elvedritsche gestoßen, wo erklärt wird, dass bei einem Gewitter die Hühner und Enten und das Nutzvieh ausgebrochen ist, in den Wald geflohen und dort unter magischen oder wie auch immer ungeklärten Umständen kam es zu einer Vermengung zwischen den Tieren und Elfen und Zwergen. Ist diese Sage haltbar? Oder was sagst du als Elvedritsche-Forscher dazu?
Also ich bin kein Elvedritsche-Forscher, aber das ist Tritologie, ne? Und es ist ja manchmal zu lesen, also Tritologie sei die Wissenschaft von den Elvedritschen. Das ist
Genau.
natürlich absolut, das ist Unfug. Also es gibt Wissenschaft und es gibt Tritologie. Und das sind zwei, die stehen in Opposition zueinander, sage ich mal, ne? Und insoweit ist, also erstmal Tritologie ist nichts Schlechtes, wenn wir am Ende dazu kommen, dass das sich auch eben so genau einfügt in diesen Kontext dieser kulturellen Muster, über die ich jetzt dieses Buch gemacht habe. Also die hat absolut ihre Berechtigung in dem Kontext. Und ich kenne eine ganze Menge Tritologen, die ich unheimlich schätze, weil sie diesen Brauch auch am Leben erhalten. Wilhelm Haut zum Beispiel in Landau macht ganz tolle Sachen. Und es ist sehr schade, dass der Elvedritsche Verein auch jetzt ja, aufhören musste, weil sich kein Vorstand gefunden hat. Also das ist, ich bin hier nicht in Opposition zu irgendwelchen Tritologen oder so, sondern das gehört schon alles zusammen. Aber die Sage von der Entstehung der Elvedritsche ist natürlich ja, eine Geschichte. Und in dem Kontext, den ich beschreibe, ist es was ganz anderes. Und zwar, ich habe ja schon berichtet, dass ich drüben kulturelle Muster letztlich gesammelt habe. Und also die Leute kamen ja überwiegend aus der Pfalz. Und wenn man sich mal 40, 50 dieser Muster drüben mal anschaut und Figuren und was man mit denen macht und was sie bekommen, was man dafür bekommt im Gegenzug und so, dann und listet die mal auf und geht dann zurück in die Pfalz und schaut dann, was von diesen 50 Mustern in der Pfalz noch da ist. Und dann stellt man fest, da sind nur noch 20.
Okay.
Dann fragt man sich, wo sind die anderen 30 hin? Weil die sind ja mit ausgewandert, sonst wären sie ja nicht drüben. Ja, die müssen ja woher? Die müssen ja mit dem Schiff, mit den Menschen gekommen sein, sonst wären sie ja nicht in Pennsylvania, ja, bei den Pennsylvania-Deutschen. Aber im
Okay.
Ursprungsland der Auswanderung sind sie weg.
Okay.
Also haben wir etwas verloren. Warum haben wir es verloren? Aufklärung, Kriege, Industrialisierung, tausend Gründe, warum wir Dinge nicht mehr weitergemacht haben. In Amerika sind die Menschen als Bauern angelandet und in vielen Fällen sind sie in der 12. Generation immer noch Bauer und in vielen Fällen auf einem gleichen Bauernhof wie vor 250 Jahren. Und deswegen haben sie einfach keinen Grund gehabt, mit irgendeinem Brauch aufzuhören.
Das
Gerade weil sie
heißt,
ja auch von englischsprachiger Sprecherschaft umgeben waren, war das ja für sie wichtig gewesen, halt fest, was du hoschst, sagen die Pennsylvanisch-Deutschen immer. Also wird nichts aufgegeben, alles kann irgendwie weiterverwendet werden. Und deswegen haben sie an diesen Bräuchen festgehalten. Und wenn man jetzt sich dann überlegt, wo sind denn die anderen 30? Guckt mal ein bisschen breiter und findet dann auf einmal in Bayern oder in Hessen solche Bräuche. Elsass, Schweiz, Niederlande, Polen, dann Russland, Anatolien, Kurdistan. Ähnliche Muster. Bis hin nach Indien geht das und bis nach Persien in den Iran, wo man, wenn man ein bisschen gröber schaut, natürlich nie eins zu eins, aber wenn man ein bisschen, sage ich mal, Fokus aufzieht und dann sagt, was ist das für ein Ritual, was steckt da hinten dran und dann geht dann auf die Suche, dann findet man das und dann ist man ganz schnell in dem sogenannten indoeuropäischen Kontext. Also als Linguist weiß ich, dass unsere indoeuropäischen Sprachen letztlich alle zurückgehen auf eine Sprache, die 6000 vor Christus gesprochen worden ist im nördlichen Iran. Und aus irgendeinem Grund haben sich 6000 vor Christus Menschen in Bewegung gesetzt aus dieser Region. Erst nach Norden und dann haben sie sich aufgeteilt, sind sozusagen nach Anatolien gegangen, nach weiter auf die Krim, Ukraine und nach Osten Richtung nördliches Indien. Und von da haben sich diese Sprachen dann verbreitet und mit diesen Sprachen haben die Menschen auch andere kulturelle Muster mitgenommen und immer weiter verändert, ein Stück weit und weiter verändert. Und irgendwann sind wir dann tausende Jahre später bei den Germanen natürlich und bei den Kelten und bei den Slawen. Das ist das, da kann man schon besser erkennen, sag ich mal, die Ähnlichkeiten, sag ich mal, erkennen zu unseren kulturellen Mustern, die wir haben heute. Und dann kommt die Christianisierung. Und das ist der große Game Changer. Und da beginnt es auch spannend zu werden, was die Elbetritsche angeht. Weil das, was hinter den Elbetritsche steckt, ist im Kern aus Mesopotamien. Kommen wir gleich drauf vielleicht. Und hat aber dann einen richtigen Schlenker nochmal bekommen, als sozusagen Karl der Große mit Widukind den letzten heidnischen Germanenfürst sozusagen besiegt und damit auch getauft hat.
Okay,
Ja,
das heißt,
dann.
also bei uns in der Pfalz ist ein großes Stück verloren gegangen und die Sage der Entstehung ist nur ein Teil auf dem Weg, der aber viele, viele tausend Jahre vorher begonnen hat, was die Elvetridge angeht.
Ja,
Und dieses.
also die Sage ist einfach eine erfundene Geschichte, die hat nichts zu tun mit der Realität, was hinter der Elbedritte steckt.
Vielleicht, weil irgendwo der echte Ursprung verloren ging. Dass man sagt, na, wo
Genau, das ist
kommt die
ja so.
her? Und dann hat man Geschichte gebraucht und hat was, eine Sage
Das
entwickelt.
ist
Wo kommt es her?
Phantomschmerz, ne? Also Menschen geht es immer um Kontrollgewinn. Da kommen wir jetzt ein Stück zum Ursprung der Geschichte vielleicht. Also,
Genau, das wäre jetzt spannend.
ja,
Welches kulturelle Muster steckt dahinter? Wo kommt es
als die
her?
Menschen sesshaft wurden, also wir haben ja angefangen mit dem sogenannten Waldmops-Ritual. Hier geht es um Kontrollgewinn. Also ich mache ein Opfer und ich erwarte mir Jagdglück im Gegenzug. Also ich weiß zwar nicht, ob das funktioniert, aber ich habe es mal gemacht. So, das ist Placebo-Effekt. Ich habe, ne? So, und dann wurden die Menschen sesshaft und dann gab es auf einmal andere Lebensbereiche. Nicht mehr die Jagd alleine, sondern es kam dazu, das Haus war ja neu, an einem Platz zu bleiben. Es kam der Garten dazu und es kam das Feld dazu. Und überall in diesen Lebensbereichen haben wir eigene, sage ich mal, Gottheiten, die angebetet worden sind. Also wir reden jetzt schon über Mesopotamien und eine Zeit 2, 3, 4.000 vor Christus. Ne? Und es wurden sozusagen, der Hausgott war in vielen Fällen der Ahne, der das Haus einmal gebaut hatte und vielleicht schon nicht mehr lebte. Den hat man weiterhin geehrt, indem er ihm jeden Abend etwas hingestellt hat, Opfergabe. Und im Gegenzug hat der Ahne dann Sicherheit versprochen. Und im Garten gab es auch Rituale und im Feld eben auch. Und die gibt es in Pennsylvania immer noch, weil wir haben in Pennsylvania die Situation, dass wir den kulturellen Stand des 18. Jahrhunderts haben. Also wir reisen in Pennsylvania im Prinzip in die Pfalz des 18. Jahrhunderts, weil die Muster da stehen geblieben und sich gekapselt haben sozusagen, nicht mehr weiterentwickelt haben. Und deswegen ist eine Reise nach Pennsylvania immer eine Reise in die Vergangenheit der Pfalz. Und deswegen können wir auch die Pfalz nur verstehen, wenn wir von Pennsylvania aus da drauf schauen.
Okay.
Das ist der Trick dabei, weil wir schauen einfach 300 Jahre in unsere eigene Vergangenheit und können dann Bräuche besser verstehen, weil sie einfach noch da sind. Und die Tritschologie, die Erfindung, die Sage ist Phantomschmerz, weil wir die Aufklärung hatten, die Kriege, die Industrialisierung und keinen Zugang mehr zu der wirklichen Geschichte, haben die Menschen sich was erfunden, um wiederum Kontrollgewinn zu haben und irgendwas erzählen zu können. Irgendwas zu erzählen ist besser als nichts zu erzählen.
Jetzt ist natürlich spannend, ne? Es geht um kulturelle Muster, es geht um Kontrollgewinn, es geht darum, sich zu schützen, das Haus zu schützen und auch irgendwo Dank- und Ausgleichsleistungen für Jagdglück zu erbitten oder bekommen, auszuhandeln. Die Frage ist, wo in diesem Gebilde von ich brauche Schutz, ich will mich irgendwie schützen. Wo in diesem kulturellen Muster steht jetzt die Elvetritsch? Ist die
Genau.
auf der Seite des Schutzes oder muss ich mich vor der Elvetritsch schützen? Was ist da los?
Beides.
Okay.
Es ist beides. Und ich sag mal, also diese Dämonen, also Menschen hatten ja Krankheiten gehabt, ne? Früher. Und für jede Krankheit war in Mesopotamien irgendein Dämon zuständig. Ne? Gibt es also ganz verschiedene. Wir haben Sumerer, Assyrer, Babylonier, es gibt ganzen Pantheon von Gottheiten und für jede Lebenslage gab es irgendeinen Dämon, der da verantwortlich war. Also aus diesem Fundus letztlich speist sich auch das, was wir dann haben, weil Teile davon eben mit den Indoeuropäern weitergereist sind, auch in unsere Richtung. Ne? So, das ist das eine. Und als die Menschen dann Bauern waren, ging es immer erstmal um Schutz. Und weil es keine Mediziner gab und auch keine Hilfe und man musste sich irgendwie selbst behelfen, haben die Menschen an zwei Dinge geglaubt. Erstens an Beschwörungsformeln, letztlich Zauberei. Sie haben geglaubt, wenn sie bestimmte Dinge tun und bestimmte Dinge sagen, Akrakadabra und ähnliches, dass das wirklich hilft, also dass das funktioniert. Ja? Und das Zweite ist, dass sie geglaubt haben, dass bestimmte Symbole schützen. Und man sieht in Pennsylvania heute noch diese Scheunensterne. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast. Hex Signs genannt. Riesengroße Pentagramme und Hexagramme auf die Scheunen gemalt. Gibt es aber auch in klein, auf Betten, Wiegen, Stühlen,
Okay.
überall im Hühnerstall. Und da habe ich lange gebraucht, um zu verstehen, was das ist. Aber letztlich ist es nichts anderes als eine Alarmanlage.
Okay.
Also, man muss praktisch Haus, Hof, Garten, alles drumherum mit diesen Symbolen gleichmäßig schützen, damit das Böse keinen Zugang hat. Und wenn man etwas vernachlässigt, irgendwas wird, also ein Symbol wird irgendwie weggewischt oder verblasst oder sowas und man erneuert es nicht, dann kann das Böse hier eindringen. So, jetzt kommen wir zu den Germanen. Bei den Germanen ist es etwas greifbarer schon. Da gibt es nämlich ein Götterpantheon mit Wodan und verschiedene Götterfamilien. Es gibt dort die Asen und die Vanen und es gibt dort wichtige Frauen. Bei den Asen ist es Frigg oder Frigga, das ist die Gattin von Wodan. Die ist eher für den Haushalt zuständig und das Herdfeuer. Und dann gibt es Freya, das ist eine Vanengöttin, die ist eher für die Vegetation zuständig. Und diese beiden Frauen, die Geschichten, die vermischen sich so ein bisschen. Aber eines ist immer identisch. Es gibt Regeln, es gibt bestimmte Regeln und die Regeln müssen die Germanen einhalten. Und wenn diese Regeln nicht eingehalten werden, dann kann eine Göttin aus dem Weltenbaum Yggdrasil, aus dem Wurzelwerk, sogenannte Dunkelalben losschicken. Und diese Dunkelalben, die gehen zu den Menschen, sind Gestaltwandler, die können also Die können als Nebelhauch kommen oder als Feder fliegen. Sie können auch durchs Wasser gehen. Und also man kann denen nicht entrinnen. Und wenn man schläft, dann kommen als Strafe diese Alben zu einem und setzen sich auf die Brust und schnüren einem die Brust ab und drücken einem den Hals ab. So. Und ein solcher Alb verursacht einen Albtraum.
Ah, okay. Daher
Ja,
das Wort.
das ist letztlich so, so einfach ist es letztlich. Und Wodan und die ganzen anderen Götter waren auch Gestaltwandler. Man hatte sich ja vorgestellt, dass die überall sein sollten auf der Welt. Also mussten sie auch unendlich schnell sein. Ja, und also, und es war eben ein Weg, diese Gestaltwandlung, um das eben für sich selbst zu erklären. Und Wodan hatte noch ein Pferd mit 8 Beinen, war natürlich das schnellste Pferd der Welt. Das ist so schnell dann so gewesen, dass er überall gleichzeitig sein konnte. Also man muss eintauchen in die Gedankenwelt der Menschen. So. Und dann kommt die Christianisierung. Und auf einmal dürfen die Menschen die alten Rituale nicht mehr pflegen. Ja. Also ihr Frühlingsfest zum Beispiel am 30.04. Was machen die? Sind zwar getauft und gehen trotzdem hoch auf den Berg, auf den Brocken in dem Fall, in Harz, und zack hatten wir die Erfindung der Hexennacht. Weil die Christen gesagt haben, guck mal, die gehen da hoch mit Besen und so weiter, um ein Feuer zu machen. Das sind bestimmt sozusagen Hexen, müssen das sein. Ne? Also ganz viele Sachen entstehen jetzt an der Kante zwischen Heidentum und Christentum, weil die Menschen, die Bekehrten, zwar also sich ja unterordnen müssen in den christlichen Glauben, aber andererseits sozusagen alte Rituale weiterpflegen. Und das ist der Moment, wo auf einmal die Göttin, ob so jetzt Frigg oder Freya ist, oder weiter im Süden hieß die Perchta, die bekommen Tarnnamen, weil man darf die ja nicht mehr benennen. Ja? Und dann sagen sie eben, das ist die Holde in Hessen und bei uns, die holde Göttin. Und aus der holden Göttin wird Frau Holle. Ja? Und unten Perchta ist eben die Prächtige, da ist mehr keltisches Substrat gewesen. Perat heißt Gülden im Keltischen. Und da wurde sozusagen aus Frigg und Freya wurde dann eben Perchta, und Perchtenläufe haben wir ja vor Weihnachten immer noch, diese Maskenläufe im Alpenraum.
Dann haben
Wo,
sich
ne?
die kulturellen
Und
Muster in den alten, aus den alten Religionen quasi in Sagen und Märchen getarnt und versteckt, um
genau.
quasi der Christianisierung so ein Stück weit zu entgehen.
Genau. Und Holle, also aus Frigg und Freya wurde Holle, und dann hat es nicht lange gedauert, dass man Holle natürlich aus Sicht der Christen dämonisiert hat. Und was wurde aus Holle? Man hat sie letztlich in den Wald gejagt als alte Frau, und da konnte sie in einem Hexenhäuschen letztlich dann unterkommen. Ja? Und wie man es den Germanen eben zugetraut hat, eben dann und wann auch mal ein Menschenopfer machen, Hänsel und Gretel. Ja? Also Menschen fangen, fressen. Also letztlich sind das christliche Blicke auf eine alte Religion, und die praktisch das, was vorher war, einfach dämonisiert. So, und jetzt passiert etwas. Vorher waren es eben Alben gewesen, die geschickt worden sind von Göttinnen, um Menschen zu strafen. Und jetzt ist die alte Religion weg, aber die Albträume sind noch da. Und die Frage ist, wo kommen die Albträume her?
Und die
Darauf hat das
Ängste,
Christentum
ja.
keine Antwort. Ja, und jetzt auf einmal sollen es Menschen sein, die verantwortlich sind dafür. Also eine Frau, die irgendwie ein bisschen anders ist, eine Linkshänderin, eine, die ein bisschen neidisch ist, nicht so viel Geld hat, hinten am Wald wohnt oder komische Dinge macht in ihrem Garten. Also die anders waren, sind auf einmal jetzt in Gefahr, als Hexe gebrandmarkt zu werden. Und die Hexen hat man Druden genannt. Druden kommt von altnordisch Drudan, was treten bedeutet. Und es steckt nichts anderes hinten dran als bei den Alben, dass man das Gefühl hatte, der Albtraum wird verursacht durch etwas, was mir auf der Brust liegt und mir den Hals abschnürt. Aber im Gegensatz zu den Alben, die geschickt worden sind von Göttinnen oder Göttern, Ist es jetzt ein Mensch, der selbst sich zu einer Drude verwandelt, seine Gestalt verändert, fliegen kann, als Nebelhauch zu einem kommen kann, durch Schlüssellöcher durchgeht? Also man kann dem nicht entfliehen. Und diese Gestaltwandlerin als Druden, die hat man dann eben versucht zu bekämpfen. Ja, und jetzt sind wir eigentlich fast schon bei der Elbe-Tritsch, weil die Menschen waren irgendwann so verwirrt gewesen, dass sie nicht wussten, ist es jetzt Albe, ist es Trude, haben sie dieses Phänomen einfach Albtrude genannt.
Okay.
So, und damit sind wir eigentlich fast schon da.
Ja.
Weil jetzt geht es nur noch darum, etwas, von dem man Angst hat, muss man erstmal, man muss es benennen, muss ihm eine Gestalt geben. Und dann passiert über folgende Generationen immer das Gleiche. Die Dinge werden verkleinert, um sie erträglich zu machen. Und letztlich waren es wahrscheinlich Mütter gewesen, die dann im Gespräch mit den Kindern, die Angst hatten vor der Nacht und vor Dämonen der Nacht, Monster under my bed, was auch immer, ja, hatten dann sozusagen die Albtrude über Albedrudelsche und Elbedrötsch zu Elbedritsch und Elbedritsch gemacht.
Da
So,
ist sie.
damit war die geschrumpft. Also der riesengroße Dämon wurde auf Hühnergröße letztlich geschrumpft. Ja, und jetzt muss man nur noch eine einzige Sache machen. Man muss ihn in den Wald jagen. Fort von den Menschen. Und zack, waren sie im Pfälzerwald.
Dort geht's nicht gut.
Ja, genau.
Ja.
Und warum sehen sie aus, wie sie aussehen? Also Flügel, Entenfüße, lange Schnäbel, Hörner. Wie anders hätten sie die Möglichkeit der Gestaltwandlung darstellen sollen, die Menschen, also ein Flibertüt. Dafür bist du ein bisschen zu jung wahrscheinlich, aber es gibt das Buch von Robby Tobby und das
Ja,
Flibertüt.
genau.
Also das ist dieses Gefährt, was alles kann,
Alles
ne?
kann.
Alles Kinderbuch von Roy Larson oder wie der heißt,
Ja.
1967.
Ja.
Also indem man praktisch die Attribute, die man gebraucht hat, zusammengesetzt hat, wollte man sagen, das ist wie ein Terminator. Also das ist ein Gestaltwandler.
Ja.
Der kann alles, der kriegt dich immer, du kannst ihn nicht entfliehen.
Da ist von allem
Und
mit drin
auch
drin.
nach der Verkleinerung hat die Elbe-Tritsch diese Elemente behalten. Und ganz viele davon in der Darstellung haben sechs Beine. Jetzt kommen
Okay.
wir zurück zu den acht Beinen von Wodans
Die müssen schnell sein.
Sleipnir, seinem Pferd,
Ja.
was so schnell ist. Und die sechs Beine sind eine Referenz darauf, wahrscheinlich, weil damit ist die Elbe-Tritsch so schnell, dass sie auch nicht zu fangen ist und letztlich auch unsichtbar wird
Okay.
durch die Geschwindigkeit.
Und die Elvedritch quasi in ihrer Evolution und Entstehung vom Dämon etwas Schlechtes, das ich irgendwie abwehren will, hin zu dem kleinen Wesen im Wald. Deswegen auch die Jagd, dass man eben jetzt sagt, okay, und jetzt gewinnen wir die Überhand, jetzt
Ja,
jagen wir
also
dich.
diesen Krieg gewinnen wir. So. Also das
Okay.
ist jetzt sozusagen eine Machtumkehr. Ne? Also nicht mehr der Dämon quält mich, sondern wir können jetzt auf die Jagd nach dem Dämon gehen. Es geht immer darum, die Angst zu verarbeiten. Und ich muss vor diesem Tier keine Angst haben. Ne? Aber es gibt noch einen weiteren Hintergrund der Jagd. Es ist so, ich habe ja vorhin gesagt, die Menschen glaubten, dass Sprüche wirksam sind. Und es gibt eine Technik, die nennt sich Brauerei. Die wird eingesetzt in Pennsylvania immer noch, um Warzen zu besprechen. Das kennen wir noch in Relikten, dass eine Warze besprochen werden
Ja.
kann. Und es gibt eben einen Spruch, der heißt Trutekopf-Spruch, mit dem man eine Albtrude verjagen kann. Oder ja. Und der sagt im Prinzip, das ist Hochdeutsch, aber im Prinzip sagt der Albtrude, hau ab, geh über alle Berge, geh durch alle Seen, zähle alle Zaunstecken der Welt. Und irgendwann, wenn du das alles gemacht hast, dann komm zurück und sei willkommen. Und die Elvedritsche Jagd ist nichts anderes als ein ritualisiertes Aufführen dieses Trudekopfspruchs. Weil so wie in dem Spruch ein Dämon verjagt wird, nämlich jetzt einen Neubürger, jemand, den ich sozusagen mal eins auswischen will, den nehme ich mit in den Wald und gebe ihm ebenfalls drei Aufgaben, die er nicht lösen kann. Nämlich Zack, Laterne, Lichtung. Er wird keine Elvedritsch fangen. ja, und wird lange beschäftigt sein, wie die Trude, die die Zaunstecken und zählt und so weiter.
Ja,
Aber auch
spannend.
da heißt es, nach einer Weile komm zurück und sei willkommen. Der, der bei der Elvedritsche Jagd dabei war, der geht halt dann zurück und kommt wahrscheinlich in einem Wirtshaus an und ist
Ja.
dann geläutert. Ne?
Super spannend.
Und so passt das dann zusammen. Also es geht um die Bearbeitung, die Verarbeitung von Ängsten.
Ja, das ist ja total spannend. Im Prinzip beschreibst du dann in deinem Buch die Evolutionsgeschichte von den Ursprüngen der kulturellen Muster, also vom kulturellen Muster zur Elvetritsch. Und ich stelle es mir vor, wie Dan Brown warst du auf Spurensuche und hast die Puzzleteile zusammengesetzt. Und heute ist die Elvetritsch das, was sie ist, in einer langen Evolution. Und wer weiß, was dann der nächste Schritt der Evolution sein wird, die Elvetritsch durchmacht.
Das stimmt. Also die wichtige Erkenntnis ist, sie ist kein Fabeltier, sie ist kein fantastisches Tierwesen, sie ist keine Mischung aus Elfen und Hühnern und irgendwas, sondern sie ist die Personifikation von Urängsten, die wir gebändigt haben und die wir dann in den Wald verjagt haben. Wie ein
Super,
wie der Sündenbock sozusagen in die
super.
Wüsten geschickt wird. Genauso haben wir uns dieser Urängste entledigt, indem wir ihnen erst eine Gestalt, einen Namen gegeben haben, sie dann verkleinert haben und dann in den Wald geschickt. Weg sind sie. Also immer, müssen immer das Ganze betrachten aus der Perspektive einer bäuerlichen Gesellschaft, die praktisch immer im Kopf hatte, den Bauernhof und die Menschen zu sichern. Ja, und die Elvetritsch ist jenseits des bebauten Raumes. Also im Prinzip, wenn man sich die christlichen Wegekreuze mal überlegt, die man in den Feldern sieht, das ist ja auch nichts weiteres als eine Verlängerung dieser Alarmanlage, sage ich mal, die die Bauern eben durch dieses Symbol hatten an ihren Gehöften, ja, durch das Wegekreuz, durch die Wegekreuze in den Feldern wird ein Bannkreis erzeugt. Und die Elvedritsch wird sozusagen jenseits dieses Bannkreises geschickt. Genau wie die Hexe, genau wie die Hexe, ne? Die Hexe ist ja die Hagar Sissa, die Zaunsitzerin, da kommt das Wort ja her. Und wenn der Bauernhof nicht geschützt ist, dann kann sie zu einem gelangen, als Trude und einen quälen. Ist aber der Bauernhof geschützt, muss sie am Zaun sitzen bleiben. Deswegen ist auch im Trudenkopfspruch von dem Zaunstücken zählen die Rede, weil ja die Hexe adressiert wird, ne? Und wenn sie dann an dem Zaun oder an der Hecke sitzen bleiben muss, dann kann sie nichts mehr tun, außer dass die Möglichkeit hat sie, sie kann Pfeil und Bogen nehmen und kann diejenigen, die vielleicht gerade im Gemüsebeet arbeiten, Kartoffeln pflanzen oder sowas, kann sie mit Pfeil und Bogen, den kann sie einen Hexenschuss
Ach
versetzen.
so. Ja, krass.
Aus der
Okay.
Entfernung von, ja, aus der Hecke sozusagen. Aber, ne, also es passt alles, es passt letztlich mit diesem Bild alles zusammen.
Ja, Wahnsinn. Eine beherrschte Angst, eine Angst, die jetzt unter Kontrolle ist, die jetzt irgendwo in einem guten Bereich ist. Also quasi haben wir die Elvetritsch auf unsere Seite gebracht, dass wir mit unseren Ängsten gut umgehen können.
Ja, und deswegen ist auch die Tritschologie hat eine absolute Berechtigung, weil damit bearbeiten wir weiterhin immer wieder unsere Angst. Ne? Also die Angst ist beherrschbar jetzt und es gibt weitere Jagdrituale, jetzt noch ergänzt um Weinprobe und kulinarische Köstlichkeiten aus der Pfalz. Und letztlich zahlt das alles ein in diese Verkleinerung dieser Urängste, vor denen die Menschen jetzt keine Angst mehr haben. Von daher ist es auch kein Problem zu sagen, Mensch, das passt ja alles wunderbar zusammen. Man darf nur nicht sagen, Tritschologie ist die Wissenschaft von den Elvetritschen, sondern es gibt Tritschologie und es gibt Wissenschaft. Es gibt Tritschologen und es gibt Wissenschaftler, aber nichts dazwischen.
Und ein Teil der Angstbewältigung ist die Tritschologie, ein Teil damit
Genau.
umzugehen. Und so ist die Elvetritsch jetzt eine Helferin geworden, quasi, die uns hilft, mit Ängsten umzugehen, was sicherlich nicht verkehrt ist und ganz wichtig. Und das beschreibst du den Weg, beschreibst du in deinem Buch. Jetzt ist natürlich spannend, wann kann man denn das alles nachlesen und wie kommen wir an die heißen Informationen?
Genau, also das ist ja nur mal eine Kurzzusammenfassung gewesen, was im Buch steht. Das, im Buch steht noch viel, viel mehr. Also es wird zu lesen sein, was, wo der Klapperstorch herkommt zum Beispiel. Rübezahl ist, also wir haben 40, 50, 60 Figuren, die dort eine Rolle spielen, die ich eben gefunden habe in Pennsylvania. Das, was ich jetzt erzählt habe, ist nur ein kleiner Ausschnitt davon. Also wir werden, die Leser werden ganz, ganz viel wiedererkennen aus ihrer eigenen Kindheit. Zum Beispiel habe ich, als ich mir einen Bruder gewünscht habe, noch dem Klapperstorch Zucker auf die Fensterbank gegeben. Also warum? Ja, das ist ein Bittopfer. Wo
Super
fliegt der
spannend.
Klapperstorch hin? Er fliegt zu Frau Holle in den Holleteich, weil Frau Holle zuständig ist für die toten und die nicht geborenen Kinder. Und die sind bei Frau Holle. Und wenn ich eins haben will, einen Bruder, dann muss der Klapperstorch mir von Frau Holle eben eins holen. Ja, also
Das
auch
ist
dies, wir werden ganz viel
super spannend. Also
besprechen über Dinge
ich
unserer
freue mich
Kindheit. Ne?
auf das Buch eben, um dann da noch ein bisschen Hintergrundinformationen zu bekommen über das, was man weiß, womit man alltäglich vielleicht auch tatsächlich umgeht und erzählt und eben der Klapperstorch und so weiter, aber man weiß nicht, wo es herkommt. Deswegen finde ich super spannend, dem dann auf den Grund gehen zu können und dein Buch zu lesen. Wann erscheint es denn?
Also es startet am 5. Januar eine Crowdfunding-Kampagne. Vielleicht kannst du den Link in den Shownotes
Mache ich super
angeben.
gern, mache ich gern.
Die läuft Januar und Februar. Das heißt, ich bitte interessierte Menschen um Unterstützung für dieses Projekt, was Kosten im fünfstelligen Bereich produziert. So. Und man kann dort auf dieser Seite Startnext verschiedene Unterstützungspakete eben auswählen, anklicken, bekommt aber im Gegenzug auch immer ein Geschenk, also eine Gegenleistung neben dem Buch. Zum Beispiel gibt es drei oder vier Geschichten in Pennsylvanisch-Deutsch, wo es um die Elbe-Dritsche geht, um die Albtrude. Aus der Geschichte, wo das Dämonische nochmal gezeigt wird. Und die sind gelesen worden von Douglas Maidenford, den ja viele kennen aus dem Kinofilm Hibbewidribbelpfälzisch in Amerika. Und er hat es wunderbar gelesen. Und also bei einem Paket sind diese Audiodateien eben dabei als Dankeschön. Also ich hoffe, dass ich den gewünschten Betrag, den ich dort angegeben habe, erreiche. Und das Buch, die Sponsoren werden auch genannt im Buch, deswegen steht erst dann Anfang März die Liste fest, die werden noch eingefügt und dann geht es in Druck bei Agiro Verlag, Steffen Boisel in Neustadt an der Weinstraße. Gestaltet hat es Achim Chabot, auch ein Pfälzer, der das letzte Buch Hibbewidribbe Betriebe der Reise, Pennsylvania Reiseverführer, gestaltet hat und auch Hibbewidribbe Pfälzisch in Amerika, den Kinofilm, ganz viele Illustrationen zur Verfügung gestellt hat. Und ich hoffe, dass es im April dann vorliegt. Ende April.
Und davor eben genau noch einmal den Aufruf, sich an der Crowdfunding-Aktion zu beteiligen, ist dann eine Win-Win-Situation. Man kriegt dann auch noch was dafür, dass man dann wahrscheinlich eben die Kosten für Druck und für Layout, was ja dann doch riesige Beträge sind, die da im Raum stehen, ein Stück weit finanziert werden können.
Also ich verspreche, die Unterstützer und die Leser werden die pfälzische Welt danach mit anderen Augen betrachten.
Das ist doch einmal eine gute Vision, mit der wir dann weitergehen können. Ich werde auf alle Fälle den Link für die Crowdfunding-Aktion in die Shownotes packen. Herzliche Einladung, sich das anzuschauen. Und vielleicht ist ja der eine oder die andere dabei, die das gerne unterstützen möchte. Es lohnt sich mit Sicherheit und das Buch zu lesen lohnt sich mit Sicherheit auch. Also, wie schon gesagt, ich freue mich drauf und bedanke mich ganz herzlich bei dir, Michael, für das Gespräch und für den Einblick in deine Forschungsarbeiten zur Elvetritsch und freue mich, das Buch zu lesen und sag Danke.
Vielen Dank für die Einladung, dass ich habe da sein können. Dankeschön. Groß Dank, sagt man in Pennsylvania.
Das war jo mal spannend und ich glaube, das wird auch noch spannend in dem Buch. Nicht vergesse, Crowdfunding-Link ist in den Shownotes. Ich will an der Stelle noch Danke sagen. Danke, dass ihr euch die Folge angehört habt, danke für eure Zeit und danke für eure Treue zu dem Kanal. Für das neue Jahr wünsche ich euch alles, alles Gute. Falls euch das Format gefallen hat und ihr gern immer mal wieder Interviews über pelsische Sache, über die Pelser Sache-Welt oder über die pelsische Geschichte hören täten, dann lassen mich das gern wissen. Vielleicht ist du auch noch das ein oder andere Gespräch drin. Nächste Woche gibt's dann wieder eine Sache aus der Pals in feinstem Pelser Dialekt. Und falls ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, gerne einen Daumen nach oben klicken, den Kanal abonniere. Und dann war's das. Euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Servus.